Demokratie, das haben ja viele von uns ziemlich lange als die logische Folge von gesellschaftlicher Entwicklung gesehen und einige ja sogar als das Ende der Geschichte. Auf jeden Fall ist die Demokratie für sehr viele Leute in westlichen Ländern lange eine ziemliche Selbstverständlichkeit gewesen. In den letzten Jahren ist aber deutlich geworden, dass es nicht so einfach ist. Denn die Demokratie ist angreifbar, nicht nur in Ungarn oder Polen, sondern auch und gerade in den USA, aber eben auch hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun, damit die Demokratie geschützt wird? Und welche Rolle spielt dabei die Wirtschaft? Das sind zwei von vielen Fragen, die wir hier von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM im Juni und Juli diesen Jahres nachgehen werden. Eins ist klar, wir sind Freundinnen und Freunde des Grundgesetzes. Ich bin Christian Bollert und das ist der Name unseres gemeinsamen Podcasts.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Die Demokratie hat Unterstützung nötig. Darin sind sich alle einig. Das wird im Editorial von Chefredakteurin Gabriele Fischer in der aktuellen Brand 1 Doppelausgabe deutlich. Deshalb geht das Brand 1 Team in diesem Fall selbst voran und sammelt gemeinsam mit der Amadeo-Antonio-Stiftung mit der Aktion Tu was, Demokratie bist du, Spenden. Dabei geht es um Geld für zivilgesellschaftliche Projekte, die das demokratische Miteinander fördern. Und genau das schauen wir uns in dieser Episode an. Lars Repp ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet seit 3 Jahren im Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mit ihm kann ich über die besondere Aktion von Brand 1 und der Amadeo-Antonio-Stiftung sprechen und die größere Frage, wie Wirtschaft und Zivilgesellschaft eigentlich helfen können, die Demokratie langfristig wehrhaft zu halten. Ich sage Hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Herr Repp.
Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein.
Fangen wir doch direkt mal mit dem Offensichtlichen an. Warum haben sich denn Brand 1 und Amadeo-Antonio-Stiftung zusammengetan für diese Aktion?
Ja, also ich würde ganz klar sagen, es braucht alle, um die Demokratie zu verteidigen. Und da, glaube ich, kommt mit Brand 1 und der Amadeo-Antonio-Stiftung kommen zwei Akteuren zusammen, die vorangehen, die sagen, wir müssen unbequeme, wir müssen unklare, komplexe Themen angehen. Und das war für uns einfach ausschlaggebend, um auch zu sagen, mit Brand 1 können wir uns vorstellen, das Thema die Demokratie verteidigen und was hat Wirtschaft damit zu tun, was haben wir alle damit zu tun, das können wir zusammen anpacken.
Und wie gehen Sie da vor?
Ja, also wir haben uns mit Brand 1 zusammengetan, um wirklich zu sagen, wir wollen lokale Demokratiearbeit vor Ort sichtbar machen, wollen für die Leserinnen und Leser wirklich nochmal sehr klar machen, dass es starke Zivilgesellschaft vor Ort braucht und sind da sehr froh, jetzt mit Brand 1 einfach auch die Leserinnen und Leser zu erreichen, um klar zu machen, es braucht alle, es braucht Haltung, aber es braucht auch wirklich von jedem, jeden Tag, die Verteidigung von Demokratie.
Jetzt kommen Sie ja selbst, ich sag's mal, aus der Wirtschaft. Sie waren vorher in der Unternehmensberatung aktiv, jetzt sind Sie bei der Stiftung. Welche Rolle spielt denn tatsächlich Wirtschaft? Diese Frage habe ich ja auch schon so ein bisschen aufgezogen.
Ja, also ich glaube, Wirtschaft hat ganz viele unterschiedliche Rollen. Also erstmal müssen wir ganz klar sagen, der größte Teil der Bevölkerung arbeitet. Das heißt, es ist einfach ein Ort, an dem Austausch stattfindet. Es ist ein Ort, an dem Mitbestimmung gelebt werden kann. Und genau andersrum gedacht dann aber auch, ist es aber der Ort, wo natürlich auch Demokratie verteidigt werden kann. Das heißt also, wenn es um Haltung von Unternehmen geht, wenn es um Haltung von Führungskräften geht, dann ist es einfach sehr, sehr wichtig, erstmal, wenn wir uns so ein kleines Unternehmen anschauen, sozusagen im Kleinen, aber dann natürlich auch im Großen, dass einfach Wirtschaft, Unternehmen sind letztlich Mitträger unserer Gesellschaft und müssen dementsprechend auch klar sagen, dass auch politische Themen sie angehen. Und in der aktuellen Zeit, und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, ist es jetzt auch wirklich wichtig, Haltung zu zeigen und nicht einzuknicken gegen Druck der von außen kommt, Druck, der vielleicht aus politischen Verhältnissen kommt. Und wir sehen es ja, dass das leider auch größeren Unternehmen sehr schwer fällt.
Das große Oberthema ist die Demokratie, aber Ihre Stiftung hat 3 ziemlich konkrete Schwerpunkte und das ist das Bekämpfen von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Warum sind diese 3 aus Ihrer Sicht so zentral?
Genau, also für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die 1998 gegründet wurde, ist es zentral wirklich zu sagen, der Artikel 3 des Grundgesetzes, das heißt also alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und es besteht ein Diskriminierungsverbot. das ist für uns zentral für eine funktionierende Demokratie. Und wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal gesagt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist nach Amadeo Antonio benannt, einem der ersten Todesopfer rechter Gewalt nach der Wiedervereinigung. Und hier sagen wir ganz klar, wir können nicht akzeptieren, wenn es Todesopfer rechter Gewalt gibt. Und die Chronik der Stiftung, in der wir uns anschauen, wie viele Todesopfer rechter Gewalt hat es seit der Wiedervereinigung gegeben, ist aktuell bei 220 Personen. Und das sind zu viele. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir müssen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus vorgehen, weil das sind ganz klare Werte, die es in jeder Demokratie braucht, dass alle Menschen frei von Diskriminierung leben können.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die politischen Verhältnisse, in denen wir uns in den letzten Jahren und ja auch Monaten bewegen. Und wir haben auch in den vergangenen 10 Jahren gesehen, vor allen Dingen in fast allen westlichen Staaten, dass die populistischen, insbesondere die rechtspopulistischen Parteien ordentlich zugelegt haben. Lässt sich denn sagen, ab wann oder ab welchem Punkt das wirklich demokratiegefährdend wird oder eben nur so eine, ich sag mal, Populismusbewegung ist?
Naja, also ich glaube, es geht erstmal immer darum, aus welcher Perspektive wir hier schauen. Und wir als Stiftung arbeiten sehr eng zusammen mit Betroffenen rechter Gewalt und unterstützen diese und sagen, auch diese Perspektive ist extrem wichtig. Und ich glaube, da muss man sehr klar sagen, für diese Personen sind die aktuellen Zustände, wenn rechtsextreme Parteien in Kommunalparlamenten sitzen, wenn sie Verwaltungsämter einnehmen, dann ist hier schon die Frage, hat Demokratie hier nicht eigentlich schon Risse bekommen? Und dementsprechend würde ich sagen, es geht nicht um ein Demokratie-Ja oder Nein, sondern es ist letztlich ein schleichender Prozess. Und wir sehen es in vielen anderen Ländern, aber wir sehen es auch in Deutschland, dass quasi der strategische Weg über einen Rechtsextremismus, über einen sanften Einstieg, letztlich aber das Ziel hat, den Rechtsextremismus zu verankern. Und das ist gerade auch das Gefährliche an den Strategien und das, was wir aktuell sehen, dass es schleichend ist. Es ist nicht mit dem Holzhammer kommen, sondern es ist in kleinen, kleinen Schritten, dass es immer weiter die Demokratie aushöhlt.
Es gibt nicht diesen einen Kipppunkt.
Genau, also aus unserer Sicht gibt es diesen einen Kipppunkt nicht, sondern es ist wirklich sehr klar, dass wir auf kommunaler Ebene beispielsweise jetzt schon Zusammenarbeit zwischen der rechtsextremen AfD und anderen Parteien sehen, dass wir aber gleichzeitig an anderen Stellen noch klare Abgrenzungen sehen. Und ich glaube, das ist das, was es auch für viele schwierig macht, das greifbar zu machen, das zu sehen. Aber wir müssen wirklich klar sagen, aus unserer Sicht hat es grundlegende Diskursverschiebungen nochmal gegeben. Auch die Sprache als Beispiel von Rechtspopulisten hat wirklich Eingang gefunden in den Alltag und ich hätte jetzt fast schon gesagt in den Mainstream. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Also wenn wir nochmal den Begriff Mainstream-Medien benutzen, der wird jetzt eigentlich von allen benutzt, aber er kommt von der klaren Seite der Rechtspopulisten. Und das sieht man auch an anderen Begriffen. Also ich nehme nochmal ein anderes Beispiel. Wenn wir uns mal anschauen, dass die AfD in den 2010er Jahren, also nach ihrer Gründung, vor allem rund um 2017, den Begriff irreguläre Migration geprägt hat, dann ist das jetzt im Sprachgebrauch aller. Dann ist es im Sprachgebrauch fast aller Parteien. Und das zeigt nochmal deutlich, wie quasi diese schleichende Diskursverschiebung stattfindet. Und da würde ich immer sagen, das ist ein Playbook, das ist quasi auch ein strategisches Vorhaben von Rechtsextremismen, genau das schleichend zu machen.
Der Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung, Lars Repp, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, wie ein demokratisches Miteinander gefördert werden kann. Vorher blickt jedoch zum großen Sommerschwerpunkt Demokratie. Brand 1-Redakteur Mischa Teubner für euch einmal auf die gesamte Ausgabe.
Hallo, mein Name ist Mischa Teubner. Ich bin Redakteur bei Brand 1. Die westlichen Demokratien stehen unter Druck. Rechtspopulisten bedrohen die offene Gesellschaft. Inwiefern schadet das der Wirtschaft? Und was können Unternehmen dagegen tun? Diese Fragen stehen im Zentrum der neuen Brand 1-Ausgabe mit dem Schwerpunkt Demokratie. Da ist zum Beispiel der Baukonzern Papenburg, der unter anderem in Halle aktiv ist und dort Fachkräfte aus dem Ausland beschäftigt. Kann es einem Unternehmen da egal sein, dass die AfD die stärkste Partei im Stadtrat ist und Stimmung gegen Migranten macht? Nein, findet Vorstandsmitglied Angela Papenburg und engagiert sich darum in der Zivilgesellschaft von Halle. Wir zeigen in der neuen Brand 1, wie Unternehmen im Alltag demokratische Einstellungen festigen können. Wir analysieren die Beziehungen zwischen Kapitalismus und Demokratie. Und wir lassen uns von der Zukunftsforscherin Florence Gaub erklären, warum sie trotz aller Probleme so zuversichtlich ist. Die neue Brand 1 kann ich nur empfehlen.
Herr Repp, wir haben jetzt viel über die große gesellschaftliche Perspektive gesprochen, über Rechtspopulismus zum Beispiel auch. Werden wir doch mal ein bisschen konkreter, denn eines der Projekte, die Sie gemeinsam mit der Brand 1 fördern, ist das Treibhaus Döbeln. Und Döbeln ist eine kleine Stadt in Sachsen, die vielleicht jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer kennen. Dort hat die AfD bei der Bundestagswahl einen Stimmenanteil von 45% erzielt. Was macht denn das Treibhaus Döbeln aus Ihrer Sicht so besonders?
Das Treibhaus Döbeln ist zentraler Akteur im Landkreis Mittelsachsen für Demokratie, für Teilhabe, für Empowerment. Und ich würde wirklich klar sagen, das Treibhaus Döbeln macht den Unterschied. Und aus unserer Sicht braucht es starke lokale Demokratiearbeit. Und wenn wir uns mal den Landkreis Mittelsachsen anschauen, Sie haben es angesprochen, die hohen Zahlen für die AfD bei der letzten Bundestagswahl, aber auch wirklich eine Stadt, in der rechte Akteure dominieren, in der es eine extrem hohe rechtsextreme Präsenz gibt in der Region, völkische Siedlerinnen, Reichsbürgerinnen, in der es ja jüngst ein Treffen von jungen Nationalisten gegeben hat, die dort Jugendliche NS indoktriniert haben und Ähnliches. Da muss man wirklich sagen, das Treibhaus Döbeln ist der Akteur in der Region, der letztlich dafür sorgt, dass Demokratiebildung, dass zivilgesellschaftliches Engagement überhaupt einen Platz hat. Und für uns ist es ein gutes Beispiel für wirklich Akteure vor Ort, die engagiert sind, die wirksam sind, aber auch, und das muss man auch leider sagen, die auch bedroht sind. Das heißt also, das Treibhaus Döbeln wird angegriffen, die AfD geht offen gegen den Verein vor und das zeigt für uns, so unschön es ist, aber auch immer, wie wichtig die Arbeit ist.
Sie haben es angesprochen, dieses Treibhaus Döbeln wird angegriffen. Da gibt es auf jeden Fall nicht nur Debatten, sondern tatsächlich auch immer mal wieder Anfeindungen. Wie gehen Sie denn als Stiftung damit um, mit solchen Bedrohungen?
Ja, also ich glaube grundsätzlich, also wir haben das Verständnis, dass wir unsere Partnerinnen, wir werden auch selber angegriffen, aber vor allen Dingen, wenn wir mal an die Partnerinnen vor Ort denken, sie wirklich zu unterstützen bei den unterschiedlichsten Fragestellungen. Nehmen wir mal den Vorwurf, den aktuell sehr viele Akteure in der Demokratieverteidigung bekommen, nämlich, dass sie sich neutral zu verhalten haben, dann unterstützen wir hier die unterschiedlichsten Gruppen, wirklich nochmal zu wissen, dass natürlich politische Neutralität einerseits etwas ist, was im Gemeinnützigkeitsrecht niedergeschrieben ist, was aber nicht bedeutet, dass sich nicht klar gegen demokratiefeindliche Akteurinnen, gegen demokratiefeindliche Aktionen geäußert werden kann. Und hier sind wir wirklich unterwegs, dass wir beraten, dass wir aber auch unterstützen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, nochmal zu sagen, was heißt hier unterstützen? Es heißt zum Beispiel auch Sicherheitsmaßnahmen zu finanzieren, weil es geht hier nicht nur um quasi die, ich sage es jetzt mal, abstrakte Ebene, um Anträge, um Worte und Ähnliches, sondern Akteure vor Ort sind wirklich auch physisch bedroht. Und hier unterstützen wir dann auch mit Sicherheitsmaßnahmen, weil auch das braucht es aktuell.
Und ganz offensichtlich spielt es auch eine Rolle, ich sag mal, Sichtbarkeit herzustellen, weil mal zugespitzt, ne, und ich glaube, das ist kein ganz von der Hand zu weisender Vorwurf, in Berlin, Hamburg oder auch in Leipzig kann man vielleicht leicht gegen die Normalisierung von Rechtspopulisten sein, aber vor Ort in den ländlichen Regionen ist es dann nicht so einfach. Und ich habe gesehen, dass die Arbeit vom Treibhaus Döbeln jetzt ja gerade auch vor ein paar Tagen erst mit der Theodor-Heuss-Medaille auch ausgezeichnet worden ist. Das heißt, es gibt schon auch eine Wahrnehmung von diesen Akteurinnen und Akteuren.
Ja, es gibt die Wahrnehmung, aber man muss wirklich sehr klar sagen, die Wahrnehmung kommt immer sehr, sehr spät. Also wenn wir jetzt nochmal beim Treibhaus Döbeln schauen, 1997 gegründet und wir haben jetzt 2025 und wir freuen uns sehr, dass jetzt auch das Treibhaus Döbeln eine der Theodor-Heuss-Medaillen bekommen hat. Aber was wir wirklich merken ist, die Aufmerksamkeit, die Unterstützung und Ähnliches kommt eigentlich immer viel, viel zu spät. Und das ist ein großes Problem, was wir wirklich sehen, weil die Akteure wie das Trapholz-Döbeln, aber auch viele andere, sind ja schon lange unterwegs. Sie wissen schon lange, welche Probleme es gibt, was angegangen werden muss. Und da muss man klar sagen, dass die Sichtbarkeit, ja, sie ist jetzt da, aber sie hätte eigentlich schon sehr viel früher da sein müssen. Und ich denke auch, das ist trotzdem eine Rolle, die auch wir als Stiftung und auch die Akteure wirklich vor Ort übernehmen, ist aktiv zu sein, wenn auch alle anderen noch sagen, warum seid ihr überhaupt aktiv? Macht das überhaupt Sinn? Weil das braucht es wirklich. Es braucht diesen langen Atmen und es braucht auch, dass Akteure wirklich als Frühwarnsystem unterwegs sind. Und dementsprechend ist das Treibhausdöbeln, würde ich nochmal sagen, ja, es erfährt jetzt zum Beispiel durch die Theodor-Haus-Medaille Anerkennung, aber die letzten fast 30 Jahre sind genauso wichtig und da hat auch das Treibhausdöbeln viel durchmachen müssen im Sinne von die eigene Arbeit verteidigen, die eigene Arbeit durchsetzen. Und ich glaube, ein gutes Beispiel daran ist nochmal zu sagen, dass das Treibhausdöbeln ja unter anderem wirklich soziokulturelle Arbeit vor Ort mit Jugendlichen und Ähnliches macht und das unter anderem in einer Skatehalle gemacht hat, die letztes Jahr, also wir sprechen nicht von vor 5 oder vor 10 Jahren, von der Stadt abgerissen worden ist, damit dort ein Parkplatz gebaut werden sollte. Und ich glaube, das beschreibt nochmal das ganz Konkrete, was wirklich die Herausforderungen sind. Weil das eine ist quasi die Haltung in Worten, das ist die Haltung, das allgemein gut zu finden. Aber für die Akteure vor Ort geht es dann wirklich ums ganz Konkrete. Und das Beispiel der abgerissenen Skatehalle ist aus unserer Sicht wirklich symptomatisch für Fragen, wenn es dann wirklich um konkrete Unterstützung geht.
Das heißt, da erhoffen Sie sich eigentlich auch mehr Unterstützung durch die Stadt, durch das Land, durch den Landkreis?
Also, es gibt natürlich sehr engagierte PolitikerInnen auf allen Ebenen, die auch die lokalen AkteurInnen wirklich unterstützen, das voranbringen. Aber genauso gibt es auch die Akteure, die genau dagegen arbeiten. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch klar sagen müssen, da wird der Wind eher rauer werden. Wir haben jetzt die Verankerung von rechtsextremen Akteuren in Stadtparlamenten, aber auch in Verwaltung und Ähnliches. Das heißt, ja, grundsätzlich erwarten wir mehr, aber wir müssen uns auch aufstellen, so dass wir davon ausgehen müssen, dass es weniger wird.
Das sagt Lars Repp, Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch über die aktuelle finanzielle Situation der Stiftung und auch über die gesamtgesellschaftliche Situation, in der wir uns gerade befinden. Herr Repp, Sie haben das Neutralitätsgebot auch schon angesprochen und vermutlich haben es viele Hörerinnen und Hörer ja auch selbst mitbekommen, dass es noch vor der Bundestagswahl so eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag gab zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und eben zur politischen Neutralität. Neben Omas gegen Rechts, Camp Act oder auch Greenpeace ist auch die Stiftung in den Fokus geraten, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Wie bewerten Sie denn heute das Vorgehen und die Entwicklung seitdem?
Also für uns, wir haben uns damals auch sehr klar geäußert, wir konnten diese Anfrage nicht nachvollziehen. Wir verstehen sie auch wirklich als einen Angriff auf demokratische Zivilgesellschaft im Hinblick auf den Ton, im Hinblick auf die Fragen, die da gestellt worden sind. Und wir müssen klar sagen, dass auch das zu der schon angesprochenen Diskursverschiebung dazugehört, dass nämlich die Fragen rund um politisches Engagement, rund um zivilgesellschaftliches Engagement letztlich in Frage gestellt werden von unterschiedlichen Akteurinnen. Und so sehen wir auch die Fragen der CDU-CSU-Fraktion, die an die Bundesregierung gestellt worden sind. Gleichzeitig, das müssen wir wirklich klar sagen, freuen wir uns sehr, dass wir wirklich sehr viel Unterstützung erfahren haben von unterschiedlichsten Akteurinnen während dieser Zeit und dass auch die Antwort der damaligen Bundesregierung ja klar und deutlich war, dass es demokratische Zivilgesellschaft braucht und dass auch das gedeckt ist von der Gemeinnützigkeit. Wichtig ist mir nochmal auch hier zu sagen, wir gehen gerne in Austausch, wir sprechen gerne miteinander. Wir haben im Rahmen der Anfrage auch ein Gesprächsangebot an die CDU-CSU-Fraktion ausgesprochen. Bis jetzt haben wir noch nichts gehört, das ist uns aber wirklich sehr, sehr wichtig. Wir sind gerne im Gespräch, wir erklären gerne, was wir machen. Und was uns nochmal sehr, sehr wichtig ist und was ich auch hier wirklich nochmal sehr betonen möchte, der Kampf für die Demokratie, der ist nicht links, sondern der geht alle DemokratInnen an. Und das ist auch genau unser Verständnis.
dass alle anpacken müssen und dementsprechend die Verteidigung der Demokratie nicht nur aus einem politischen Spektrum kommt, sondern es alle braucht und dementsprechend wir auch gerne mit allen ins Gespräch gehen.
Als wir gerade über das Treibhausdöbeln gesprochen haben, haben Sie auch gesagt, ja, es wäre natürlich schön, wenn der Landkreis oder das Land Sachsen oder so sich da noch mehr engagieren, aber eigentlich geht es vor allen Dingen darum, auch Dinge zu bewahren, die sozusagen bisher da sind. Sind wir gerade oder Sie aus Ihrer Perspektive in so einer Art Verteidigungskampf von Werten?
Ja, wir müssen klar sagen, dass es letztlich um Fragen rund um einen progressiven versus antiprogressiven Kulturkampf geht. Und da würde ich aktuell wirklich klar sagen, dass es letztlich hier ja um Werte geht. Wie wollen wir zusammenleben? Wenn wir uns Fragen anschauen rund um Geschlechtergerechtigkeit, um Diskriminierung, um Migration, um Asylrecht und Ähnliches, dann geht es hier wirklich um ja, Grundwerte, wie wir zusammenleben wollen. Und das sehen wir aktuell so, dass alle sich da einbringen müssen. Ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, sich verteidigen, aber aus meiner Sicht ist es klar, sich zu positionieren. Und da braucht es aktuell natürlich Akteurinnen wie uns als Stiftung, aber es braucht letztlich eigentlich alle zu sagen, nein, wir wollen eine offene, progressive, liberale Demokratie sein. Und das ist wichtiger denn je, das wirklich auch klar nach außen hin zu machen.
Dann schauen wir doch mal konkret auch auf Ihre Stiftung. Wie ist denn aktuell die finanzielle Situation bei Ihnen?
Ja, unsere Finanzen sind für uns geprägt, wie für viele Akteurinnen in der Demokratiearbeit, durch auch öffentliche Zuschüsse. Und hier müssen wir klar sagen, wir rechnen damit, dass es weniger öffentliche Zuschüsse gibt. Das heißt, wir bereiten uns vor, unsere Arbeit noch stärker auf Spenden auszurichten. Das macht uns unabhängig, das macht uns agil. Und das brauchen wir für die Zukunft. Das heißt also, wenn wir uns wirklich mal so die nächsten Jahre anschauen, dann sind wir der klaren Überzeugung, dass unsere Finanzierung, aber auch die Finanzierung von Demokratiearbeit letztlich sehr viel unabhängiger stattfinden sollte. Und vielleicht, um hier noch einmal auch zurückzukommen zu unserer Förderung von lokalen Initiativen, also beispielsweise das Treibhaus Döbeln und Ähnliches, das ist alles spendenfinanziert. Und hier braucht es auch letztlich genau diese Ressourcen, um das tun zu können, weil das Geld kommt von nirgends anders und das Geld wird gebraucht.
Das heißt wiederum tatsächlich, dass nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern eben auch Unternehmerinnen und Unternehmer, also auch Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsakteurinnen und Akteure hier aktiv werden sollten aus Ihrer Perspektive.
Ja, absolut. Also ich sage es immer so, alle sollten die Ressourcen einbringen können, die ihnen wichtig sind und letztlich die einen bringen Expertinnenwissen ein, die anderen bringen Engagement ein, die anderen bringen finanzielle Ressourcen ein. Und hier kommt mit Sicherheit auch Unternehmerinnen, aber auch der Wirtschaft im Allgemeinen einfach eine extrem wichtige Rolle zu, genau das auch mit möglich zu machen, zu überlegen, was kann ich selber tun? Und das sollten sich alle und vor allen Dingen auch die Personen in der Wirtschaft, in Unternehmen, in Konzernen überlegen, was ist mir die Demokratie wert und was will ich da beitragen? Und ich glaube, dass Sie haben es gerade angesprochen, dass wir Demokratie einfach für zu selbstverständlich nehmen und wir häufig erst merken, oh, da ist was in Gefahr, wenn es schon zu spät ist. Und deshalb braucht es jetzt auch Wirtschaft mit ihren Ressourcen, aber auch mit ihren Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist mir nochmal sehr wichtig zu sagen, wir können alle was machen, wir können alle was tun, wir können alle Haltung zeigen. Und das braucht es jetzt aber auch.
Was macht Ihnen denn Mut, dass genau das auch passiert, was Sie sich wünschen?
Ja, also wir sehen weiterhin, dass es extrem engagierte Personen, Gruppen, Netzwerke und Ähnliches gibt, die sagen, wir hören nicht auf, wir sind unterwegs und das gibt mir immer wieder Mut. Das heißt also wirklich, im persönlichen Kontakt zu sein mit den Akteurinnen, die sich reinhängen, die auch zum Teil über ihre Grenzen gehen. Das gibt mir Mut, auch wenn es einen langen Atem braucht und wirklich viel Energie.
Das sagt Lars Repp, Vorstand der Amadeo-Antonio-Stiftung im Brand 1-Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch für das Gespräch.
Und wenn ihr der Brand 1 und der Amadeo Antonio Stiftung helfen wollt, dann könnt ihr das beispielsweise mit dem Demokratie-Abo, denn dabei gehen einmalig 20 Euro an die Projektförderung der Amadeo Antonio Stiftung und dann beispielsweise in solche Projekte wie das Treibhaus Döbeln. Den Link zu diesem Abo packen wir euch in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zum aktuellen Brand 1 Magazin und zum Artikel über das Treibhaus Döbeln. Der Titel lautet: Ist da jemand? Jemand da draußen, der so fühlt wie ich? Und ihr findet den Text ab Seite 24. Eine spannende Geschichte. Spannend sind auch eure Veränderungsgeschichten, die wir hier seit einigen Wochen sammeln und jeweils eine davon im Podcast integrieren. Diesmal kommt sie von unserem Hörer Philipp.
Ich bin Philipp, ich komme aus Hamburg und bin heute stellvertretend für Hans hier, das Ausbildungsnetzwerk Zukunft. Und wir wollen Berufsorientierung verändern, revolutionieren und vorantreiben. Ich bin stellvertretend heute hier und arbeite mit zwei sehr tollen Kolleginnen zusammen. Und die eine, Maren, macht das auch schon sehr, sehr lange. Aber trotzdem vielleicht eine persönliche Geschichte von mir, die so ein bisschen das Problem beschreibt, warum wir Dinge getan haben, die ich gleich noch aufklären werde. Und das Problem einmal formuliert ist, dass ich damals als gut 18-Jähriger, glaube ich, als ich gefragt worden bin nach meinem beruflichen Tun, immer geantwortet habe oder mir wurde die Frage gestellt: Hey Philipp, was machst du eigentlich? Was studierst du? Habe ich geantwortet: Ich mache nur eine Ausbildung. Und das ist rückblickend so unnötig devot und überhaupt nicht gerecht werden für die wirklich unglaubliche Ausbildungszeit, die ich schlussendlich genossen habe, wo ich so viele Leute, Leidenschaften und ganz viele Interessen kennengelernt habe. Und das war für mich so ein bisschen der, jetzt rückblickend auf jeden Fall, der Schalter, wo ich dachte, hey, ich möchte, dass Ausbildung cooler gesehen wird und dass Leute verstehen, dass das ein immer individueller Weg ist und es nie ein richtig oder ein falsch gibt, sondern jeder hat zu entscheiden, was fühlt sich für mich richtig an. Und ich kann eine Ausbildung anfangen und dann ein Studium hinterher schieben. Oder ich kann nur eins machen oder beides machen. Oder ich kann gar nichts von beiden machen. Denn das ist immer individuell und man sollte immer ganz wichtig dabei auf sein Herz hören. Das klingt so dahergesagt manchmal, aber ist wirklich das: Folge deinen Leidenschaften und Passionen. Und dementsprechend, was ich heute anders mache, ist zu sagen, ey, ich hatte eine richtig geile Ausbildungszeit und habe da, wie gesagt, unheimlich viel lernen dürfen und mit so vielen Menschen noch Kontakt, die mich auf so vielen Ebenen weitergebracht haben. Ja, ich bin überhaupt nicht mehr in der Branche unterwegs, die ich damals gelernt habe, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern so viele soziale Aspekte und Learnings, die bei dieser Ausbildung mit einhergekommen sind, haben mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Heute bin ich übrigens 26 und blicke da total gern zurück auf diese Zeit. Und das ist eben auch die Arbeit von Hans. Wir bauen eine digitale Vernetzungsplattform, die junge Menschen mit berufserfahrenen Menschen in Austausch bringt, um darüber zu sprechen: Hey, wie war dein Weg? Hey, du machst ja irgendwie was mit Pflege, finde ich interessant, kannst du mir was dazu erzählen? Und das sind einfach Möglichkeiten, um diesen generationsübergreifenden Austausch zu fördern. Denn das fehlt vielen jungen Menschen, diesen Bezugspersonen, die man nur mit den Eltern hat oder eben vielleicht in sozialen Medien, aber so richtig und authentisch, das fehlt. Und das gehen wir an. Deswegen suchen wir gerade auch Jobfluencer, also Menschen, die Lust haben, eben digital ganz flexibel mit diesen Menschen zu sprechen, in den Austausch zu kommen. Ein flexibles Ehrenamt quasi. Die Entscheidung nach der schulischen Laufbahn, was du als nächstes machst, sei es ein Studium oder eben eine Ausbildung, wird dein Leben nicht für immer bestimmen. Du kannst trotzdem ganz woanders rauskommen, wenn du es möchtest. Solange du, und das ist das Wichtigste und damit möchte ich schließen, deinem Herzen folgst, auf deine Leidenschaften hörst, weil die sind der Kompass zu einem glücklichen beruflichen Werdegang.
Danke an Philipp von Hans, der Stiftung Hamburger Ausbildungsnetzwerk, für seine persönliche Veränderungsgeschichte. Und er hat sie einfach an digital@brand1.de geschickt. Und das könnt ihr logischerweise auch. Ich würde mich also freuen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht oder eine Mail mit eurer Veränderungsgeschichte an digital@brand1.de schickt. Euch gefällt das alles, was wir hier machen im Podcast? Dann sagt's doch gerne weiter. Also empfehlt diesen etwas anderen Wirtschaftspodcast doch einfach einer Freundin oder einem Freund. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt jemanden in eurem Umfeld, der oder die sich über einen solchen Tipp ziemlich freuen würde. Die nächste Folge verspricht dann auch wieder ziemlich interessant zu werden, denn ich bin mit Marcel Fratscher verabredet, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und wir sprechen dann darüber, wie sich Demokratie und Kapitalismus zueinander verhalten. Ich bin auf jeden Fall auf das Gespräch ziemlich gespannt und würde mich freuen, wenn wir uns dann kommende Woche hier in diesem Podcast wiederhören.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.